Inforadio Podcast.
Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Heiner Martin im Studio. Rund drei Wochen vor der Bundestagswahl ist die SPD in Brandenburg deutlich im Aufwind. Das ergibt eine repräsentative Umfrage von Infratest DIMAP im Auftrag des RBB-Fernsehmagazins Brandenburg Aktuell und Antenne Brandenburg. Wenn die Brandenburgerinnen und Brandenburger die Bundeskanzlerin bzw. den Kanzler direkt wählen könnten, würde SPD-Kandidat Olaf Scholz mit 47% das Rennen machen, weit abgeschlagen die Mitbewerber Laschet und Baerbock. Unser landespolitischer Reporter Thorsten Südow hat weitere Details.
Mit 29% der Stimmen und damit gut 11 Punkten mehr als vor 4 Jahren wäre die Brandenburger SPD stärkste Kraft, wenn am Sonntag der Bundestag gewählt würde. Trotz Verlusten von 2 Punkten bliebe die AfD mit 18% auf Platz 2, gefolgt von der CDU, die mit Verlusten um 11 Punkten nur 15% der Stimmen erreicht. Auf Stimmenverluste und nur noch 11% muss sich die Brandenburger Linke einstellen. Zugewinne und jeweils 9% ermittelt Infratest DIMAP für Bündnis 90 die Grünen und die FDP. Knapp unter der 5%-Hürde liegen BVB-Freie Wähler mit 4%. Olaf Scholz, den SPD-Kanzlerkandidaten, würde beinahe die Hälfte der befragten Brandenburgerinnen und Brandenburger, exakt 47%, zum Nachfolger von Angela Merkel wählen, wenn eine Direktwahl möglich wäre. Armin Laschet und Annalena Baerbock erreichen abgeschlagen je 9%. Im Corona-Alltag sprechen sich die befragten Brandenburger für Normalisierungen, aber auch für Verschärfungen aus. So sind 7 von 10 Befragten für die Beibehaltung des Präsenzunterrichts in den Schulen, selbst wenn die Infektionszahlen nach oben gehen. Maskenfreier Unterricht in allen Schulen und nicht nur wie seit Montag vergangener Woche nur an den Brandenburger Grundschulen, dafür sind 56%, dagegen 1/3. Gespalten sind die Brandenburger über die Frage des Ausstiegs aus der Förderung und Verstromung der Braunkohle. 37% sind dafür, wie im Gesetz vorgeschlagen, im Jahr 2038 aus der Braunkohle auszusteigen. Nur 29%, vor allem Anhänger der Linken und der Grünen, befürworten einen früheren Ausstieg. Länger Lausitzer Braunkohle fördern und in Kraftwerken verbrennen, das sagen 27% der Befragten, darunter mehrheitlich Anhänger der Alternative für Deutschland.
Thorsten Südow. In Berlin hat man an diesem Mittwoch mit den Auffrischungsimpfungen gegen das Coronavirus begonnen. Heißt, es geht um die dritte Spritze, die zunächst mal wie auch bei der Erstimpfung besonders gefährdeten Gruppen verabreicht wird. Berlins Gesundheitssenatorin Kaleitsche hat es sich nicht nehmen lassen, in einem Seniorentherapiezentrum in Spandau persönlich dabei zu sein. Und RBB-Reporterin Sabine Müller war auch dort.
Ja, so fühle mich eigentlich rundum sauwohl.
Die Stimmung ist gut im Zimmer von Bärbel Guske. Die 82-Jährige erzählt der Senatorin vom Leben im Heim, dass sie noch jeden Tag Sport macht und dass sie die erste Covid-Impfung nicht so gut vertragen hat, die zweite aber schon besser. Und dann kommt auch schon die Ärztin mit der Spritze.
Hallo, Opa, das ist mein Name. Ich bin Impfärztin. Und wir bekommen heute die dritte Impfung.
Also geht's schon los mit Impfen.
Genau, mit der dritten Dosis.
Na dann mal los.
Wenige Sekunden später ist Bärbel Guske zum dritten Mal geimpft. 417 Bewohnerinnen und Bewohner leben im Zentrum in Spandau. Die meisten wollen die Auffrischung. Insgesamt gibt es 462 Anmeldungen, denn auch das Personal darf, wenn es will. Heute und morgen sind hier insgesamt 5 mobile Impfteams der Malteser unterwegs. Berlinweit können bis zu 50 solcher Teams eingesetzt werden. Auch das Deutsche Rote Kreuz, der Arbeiter-Samariter-Bund und die Johanniter sind dabei. Draußen vor der Tür lobt Gesundheitssenatorin Kaleitsche, das sei heute ein wichtiger Tag in der Berliner Impfkampagne. Die Risikogruppen, die Anfang des Jahres als Erste dran waren, seien auch jetzt wieder die Ersten bei der Auffrischung. Über 80-Jährige, Pflegebedürftige in Heimen und immungeschwächte Personen. So hatten es Bund und Länder vereinbart. Darüber hinaus müsse aber geklärt werden, fordert Kaleitsche, wer noch eine dritte Impfung bekommen solle.
Diskutiert wird beispielsweise auch dann die über 60-Jährigen zu impfen. Aber das können die Länder nicht alleine entscheiden. Das können die Ärzte und Ärzte auch nicht alleine entscheiden. Sondern hier brauchen wir Klarheit und auch eine bundeseinheitlich abgestimmte Linie.
Kaleitsche hofft auf mehr Klarheit nach einem Gesundheitsministertreffen am nächsten Montag. Klarheit fordert auch Andreas Gassen, der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung. Im Inforadio-Interview schaut er dabei in Richtung Ständige Impfkommission.
Ich hoffe, dass die Ständige Impfkommission hier relativ zeitnah auch eine entsprechende Empfehlung formuliert. Das würde es allen einfacher machen, auch in der Diskussion mit Patientinnen und Patienten. Es macht sicherlich keinen Sinn, dass jetzt alle beseelt vom Wunsch einer dritten Impfung in die Praxen laufen, zumal es tatsächlich für jüngere Menschen mit einer Vollimmunisierung aus aktueller Sicht auch nicht zielführend erscheint, hier eine dritte Impfung zu machen.
Der Start der Drittimpfungskampagne in Berlin ist gemacht, erstmal mit Fokus auf die Heime und die mobilen Teams. Die über 80-Jährigen, die zu Hause leben, werden per Post eine Einladung zur Auffrischungsimpfung bekommen. Sie sollen sich im Impfzentrum oder beim Hausarzt impfen lassen.
Start der dritten Runde an Covid-Impfungen und beobachtet hat dies Reporterin Sabine Müller. Die Liegenschaften des Bundestages, also zugehörige Grundstücke, befinden sich rund um den Reichstag, also zwischen Brandenburger Tor, Hauptbahnhof und Tiergarten. Und es muss davon ausgegangen werden, dass sich der russische Militärgeheimdienst dafür interessiert. Der Angestellte einer Sicherheitsfirma soll die Grundrisse eben dieser Liegenschaften weitergegeben haben. Das war bereits im Jahr 2017. Nun hat vor dem Kammergericht Berlin der Prozess dazu begonnen, beobachtet von RBB-Gerichtsreporter Ulf Mohling.
Der angeklagte 56-jährige Elektrotechniker war im Bundestag unter anderem dafür zuständig, die Schreibtischlampen auf Sicherheit zu überprüfen für die Unfallversicherung. Zur Erfassung und Überprüfung aller Elektrogeräte in den vom Bundestag benutzten Gebäuden hatte der Angestellte einer Sicherheitsfirma alle Grundrisse der Liegenschaften des Bundestages zur Hand. 2017 dann machte das Bundesamt für Verfassungsschutz eine verstörende Entdeckung, als die Behörde einen Brief entdeckte, der mit der Post zum Militärattaché in der russischen Botschaft gesendet werden sollte. Im Brief war eine CD enthalten mit der Aufschrift in russischer Sprache "Besondere Wichtigkeit". Die CD enthielt 385 Dateien mit den Grundrissen der Liegenschaften des Deutschen Bundestages. Oberstaatsanwalt Frank Stuppi.
Die Bundesanwaltschaft wirft dem Angeklagten vor, dass er diese Grundrisspläne des Deutschen Bundestages im Sommer 2017 an einen abgetarnten Mitarbeiter des russischen Militärgeheimdienstes an der russischen Botschaft in Berlin versandt hat und damit diese Grundrisspläne einem russischen Geheimdienst verraten hat.
Drei Behörden hatten den Fall der Spionage im Bundestag ermittelt. Das Bundesamt für Verfassungsschutz, der Generalbundesanwalt in Karlsruhe und das Bundeskriminalamt. Alles in allem sei die Bundesanwaltschaft mit der Anklage seines bislang zum Vorwurf schweigenden Mandanten über das Ziel hinausgeschossen. Verteidiger Friedrich Humke.
Es gibt keine handfesten Beweise dafür, dass mein Mandant die ihm vorgeworfene Tat begangen hat. Die Generalstaatsanwaltschaft sagt selbst, dass eine Gesamtschau zur Annahme der Täterschaft geführt habe. Ansonsten gibt es meines Erachtens nach nichts.
Ein Hauptkommissar des BKA sagt als Zeuge im Indizienprozess, mindestens 4 Firmen hätten Zugriff gehabt zu den Grundrissen des Bundestages, unter anderem auch der TÜV. Ende des Monats will das Kammergericht das Urteil sprechen.
Ein neuer Monat hat ja begonnen und mit dem 1. September beginnt das neue Ausbildungsjahr. Und das gilt auch für die Akademie der Berliner Polizei. Und dort kann man seit Jahren beobachten, die neuen Jahrgänge spiegeln Berlin wider in seiner Vielfalt. Von 2018 bis 2020 hatte fast ein Drittel aller neu eingestellten Polizistinnen und Polizisten eine Migrationsgeschichte. Genauso sieht es auch heute aus. Ein Drittel, das entspricht ziemlich genau dem Durchschnittswert in der Berliner Bevölkerung. Oberkommissar Ahmet Oyan ist bereits seit 20 Jahren im Dienst und RBB-Reporterin Helena Dehler war mit ihm auf Streife.
Ich trage einen Bart, bin 1,92 groß, sehe türkisch, schrägstrich arabisch aus.
Oberkommissar Ahmet Oyan fährt mit seinem Streifenwagen auf der Sonnenallee. Aus dem Radio kommt türkische Musik. Er wirkt auf mich sehr ruhig, geduldig und zufrieden. Er kennt Neukölln und Neukölln kennt ihn. Oft wird er erkannt.
Salam Can, nasılsın? İyisin abi.
Selam, iyiyim, sen nasılsın?
Es gibt aber auch die andere Seite. Menschen, die ihm nicht trauen, trotz Uniform.
Es gibt auch einige, die glauben einem gar nicht, dass man Polizeibeamter ist.
Etwas, das seinen weißen Kollegen nicht passiert. Es hätte sich aber mittlerweile gebessert. Die Polizei sei viel diverser geworden und eher ein Abbild der Gesellschaft. Gerade im Abschnitt 54 in Neukölln. Als er damals an der Polizeiakademie war, sei er der einzige Nicht-Deutschstämmige gewesen in seiner Klasse.
Es gab tatsächlich in der Ausbildung, das ist jetzt 20 Jahre schon her, rassistische Äußerungen. Man müsste all deine Brüder vergasen. Das war so das Schlimmste, was ich erlebt habe. Ich hätte da tatsächlich auch Anzeigen erstatten sollen, aber ich wollte einfach nicht riskieren, dass ich diesen Beruf vielleicht nicht mehr erlernen kann, mir mein Ruf vorauseilt, dass ich ein Kollegenanscheißer bin und.
Wir fahren an die kriminalitätsbelasteten Orte. Hermannplatz, Sonnenallee und in die sogenannte Heideck-Siedlung ganz im Süden Neuköllns. Dort erreicht uns ein Funkspruch. Zivile Beamte der Brennpunktstreife brauchen Unterstützung. Ein junger Mann, Ahmad, bei der Polizei einschlägig bekannt, wurde angehalten. Er sagt, er werde gerade Opfer von Racial Profiling. Ahmed Oyan kommt dazu.
Du weißt ganz genau, was hier in diesem Ort passiert. Und wenn du jetzt darüber nachdenkst, findest du, dass diese Kontrolle jetzt einfach so war?
Nein.
Sei ehrlich.
Nein, ganz ehrlich, nein. Das hat der Grund, warum sie hier sind, genau hier.
Vorhin hast du gesagt, ich werde nur angehalten, weil ich schwarze Haare habe. Und da würde ich mir wünschen, dass man sich eventuell, bevor man sowas sagt, man doch Gedanken macht.
Der junge Mann darf nach der Überprüfung der Personalien weitergehen. Auch durch Oyans besonnene Art hat sich diese Situation schnell beruhigt. Den Vorwurf des Racial Profilings aber hört Oyan auch als Beamter mit türkischen Wurzeln.
Ja, du kontrollierst mich ja nur, weil ich schwarze Haare habe oder weil ich ein Ausländer bin. Ja, auch ich muss mir das anhören, definitiv.
Für die tägliche Polizeiarbeit seien die vielen Beamten, die auch Türkisch, Arabisch, Polnisch, Englisch und andere Sprachen sprechen und viel über andere Kulturen wissen, eine große Hilfe. Das sagt auch Jasmin, die einen Café am Maybachufer hat.
Ich finde, es gibt hauptsächlich nur Vorteile, weil wenn Sie halt jemanden davor stehen haben, der die Sprache spricht, dann kommt man zu einem Punkt, ne? Ohne Streit, ohne Gewalt. So entstehen nicht so viele Konflikte. Das tut den Ausländern ganz gut und auch den Deutschen, denke ich.
Für Ahmed Oyan war der Einstieg in den Polizeiberuf schwierig. Rassismus und Diskriminierung seien damals noch viel offener gezeigt worden. In seinen ersten Berufsjahren hätte er dann aber durch Kollegen viel Unterstützung erhalten.
Ich bin wirklich sehr dankbar, dass meine Kollegen mir diese Chance gegeben haben und aus mir den Polizisten gemacht haben, der ich heute bin.
Das war Ahmed Oyan, Oberkommissar bei der Berliner Polizei. Unsere Reporterin Helena Dehler hat ihn begleitet. 1. September, das neue Ausbildungsjahr hat begonnen und soweit auch der Tag in Berlin und Brandenburg. Mein Name ist Heiner Martin und das Ganze, diese Sendung finden Sie als Podcast auf inforadio.de.
Inforadio Podcast.